Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung, in der heute ein Mann zu Gast ist, auf den ich mich ehrlich gesagt sehr freue, weil er in seinem Leben was geschafft hat, wovon jeder sportaffine Mensch, und das bin ich, träumt. Der ist nämlich Olympiasieger. Olympiasieger im Gewichtheben 2008. Matthias Steiner, herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke für die Einladung und ich hoffe, du freust dich auf jeden deiner Gäste.
Ich freue mich tatsächlich. Wir können es aufklären, oder? Das wird uns nicht gelingen, jetzt eine ganze Stunde das Sie so durchzuhalten. Wir kennen uns natürlich, weil wir Sportfreaks sind. Wir sagen einfach du, okay?
Es tut mir furchtbar leid, ja.
Wir kriegen das hin. Das Schöne an diesem Titel, Matthias, ist ja einmal Olympiasieger, immer Olympiasieger. Das hat man ein Leben lang. Ne? Wie sieht es denn mit den anderen Höchstleistungen aus? Also wie erfolgreich war die Kartoffelernte dieses Jahr?
Das ist ja Gott sei Dank keine Höchstleistung. Ich bin froh, es gab keine Drahtwürmer. Das sind dann die Probleme eines Kartoffelbauern. Nein, im Ernst, du bist plötzlich viel, viel näher der Natur dran und weißt das Wetter einzuschätzen. Du gehst mehr mit der Natur. Natürlich habe ich auch einen Beruf, den ich verfolgen muss. Mhm. Aber das ist schon etwas, wo du mehr Wertschätzung der Natur gegenüber legst. Und da ist dann so eine Kartoffelernte ein Indiz dafür, hat alles gepasst, habe ich alles richtig gemacht oder nicht. Es war alles gut.
Du hast einen großen Garten dort, wo du wohnst. Warum willst du die Kartoffeln unbedingt selber anbauen und nicht kaufen?
In der Tat, Kartoffeln wären eigentlich gar nicht teuer zu kaufen, aber es ist relativ leicht zu kultivieren. Auch von der Zeiteinteilung her geht das ganz gut und man hat tatsächlich das ganze Jahr etwas im Keller liegen. Ich habe auch einen kühlen Weinkeller, wo ich sie liegen habe und kann tatsächlich das ganze Jahr über zehren davon und habe also keinen großen Aufwand. Der größere Aufwand, den ich tatsächlich treibe, sind meine Honigbienen. Da ist schon mehr Feingefühl gefragt, aber auch da bist du wieder so in der Natur drin. Ich bin einfach ein Naturmensch und deswegen mache ich das gerne.
Olympiasieger im Gewichtheben 2008. Matthias, lass uns damit mal anfangen. Ich habe es gerade gesagt, einmal Olympiasieger, immer Olympiasieger. Wie wertvoll war denn dieser Titel in deinem Leben bisher?
Es ist ja der größte Sieg, den ein Gewichtheber oder den eine Randsportart einfahren kann. Was auch die Aufmerksamkeit natürlich angeht, weil Olympia interessiert dann wirklich jeden oder viele Menschen. Aber auch der Wert innerhalb der Sportart selbst ist, da ist Olympia einfach das Größte, das man gewinnen kann. Und bei uns gibt es eben dann auch nur eine Medaille im Gewichtheben. Du kannst eben nur einmal Gold holen und nicht dreimal oder fünfmal bei Olympischen Spielen. Das ist dann doch wertvoller. Aber für mich selbst natürlich, es hat das komplette Leben verändert. Mhm. Und dieser Olympiasieg war eine 180-Grad-Wende.
Mhm. Welche Türen sind denn da aufgegangen?
Ja, die sind sicher nicht alle gleich aufgegangen, die Türen. Ich habe einige auch selbst geöffnet. Aber zuerst mal standen alle offen. Nur, da ist ja die Krux, du kannst immer nur durch eine durchgehen. Natürlich habe ich überall reingeschaut. Es war spannend, überall wirst du eingeladen, du kriegst ganz tolle Auszeichnungen und weißt aber dann auch sehr schnell, also nach einem halben Jahr wusste ich sehr schnell auch die Auszeichnungen einzustufen, weil man merkt dann plötzlich, wenn man so viel bekommt, dann hat auch nicht alles den gleichen Wert. Und da war für mich zum Beispiel am Ende des Jahres der Sportler des Jahres von Deutschland ja das Highlight, weil da sind dann Namen wie Michael Schumacher, Dirk Nowitzki und Co., Sebastian Vettel, die das gewinnen. Und dann auch Matthias Steiner. Das war für mich dann schon beeindruckend. Das ist zum Beispiel so eine Tür, aber die habe ich mir dann selbst geöffnet. Weil nur durch den Olympiasieg konnte ich das ja erreichen.
Ja, absolut. Und du hast es gerade erklärt. Also Olympiasieger im Schwimmen zum Beispiel, um das nochmal zu sagen. Da gibt es diese verschiedenen Disziplinen. Da kann man mehrere Medaillen abräumen. Beim Kunstturnen gibt es Barrenboden, Sprung, Schwebebalken, was weiß ich. Bei euch, ihr Gewichtheber, ihr habt diese in eurer Gewichtsklasse diesen einen Wettbewerb. Und um das mal zu erklären, du bist Olympiasieger im Superschwergewicht. 203 Kilo reißen, das ist so, wenn man diese Hantel vor sich liegen hat, in einem Zug vom Boden bis über den Kopf, 258 genau. Kilo stoßen. Das ist so das gleiche Prinzip, man macht nur auf der Hälfte vor der Brust Station und legt da so kurz ab. Jetzt haben wir alle so ein Bild davon. Was ist für dich die Faszination an diesem Gewichtewuchten?
Ich habe Fußball begonnen als Kind. Mit 6 Jahren, dann Tennis, dann Tischtennis, also alle Sportarten, Fahrradfahren ist am Land sowieso das Nonplusultra, weil ohne Fahrrad kommst du nicht weg. Und dann war das Gewichtheben da, das mein Vater gemacht hat und es war immer irgendwie spannend zuzusehen. Es war ein bisschen derber, ein bisschen rustikaler, aber wenn man in die Sportart reinschaut, es ging immer darum, um 1 Kilogramm stärker zu sein als der Gegner. Und dass dieses Messbare und dass du alleine verantwortlich bist, keine Materialschlacht hast. Es ist alles genormt, jeder hat die gleiche Hantel, die gleichen Schuhe, kein Wind- und Wettereinfluss. Das spielt eine ganz große Rolle auf die Faszination. Ich habe als Kind viel Skifahren geschaut, viel Skispringen und immer hat Wind oder der Schnee eine Rolle gespielt. Das wäre für mich der Wahnsinn als Sportler, wenn es davon abhängt. Und da war es eben für mich, war das Gewicht eben einfach so eine echte, pure Sportart, wo es wirklich nur darum geht, einfach stärker zu sein. Wenn du aber dann in die Tiefe gehst, was das Training angeht, vor allem heute merkt man das ja, wie viele Sportarten Langhanteltraining machen, also Gewichtheben in abgeschwächter Form. Es ist eine Grundsportart, weil du auf einmal alle Muskeln aktivieren musst.
Ja, und nicht nur die Muskeln aktivieren, sondern auch den Kopf. Also wenn man euch da beobachtet, ihr guckt diese Hantel an, da hat man das Gefühl, da steckt überall in jedem Athleten der Wolf drin, als würde er seine Beute attackieren. Also da ist doch was Animalisches unterwegs, oder?
Das definitiv. Du darfst auf der Bühne keine Angst haben, man darf sich nicht beeindrucken lassen und man muss so eine Grundaggressivität im Körper haben, weil du hast nicht viel Zeit. Es ist nicht, besteht nicht die Möglichkeit, zwischendurch aufzudrehen oder mal schneller zu werden oder wie auch immer. Nein, du musst vom Wegheben oder vom Angreifen der Hantel, sind es ja nur ein paar Sekunden bis zum Wegheben und dann ist ein Bruchteil von Sekunden, wo du unter der Hantel sein musst. Und das geht so schnell, das muss technisch einfach perfekt gelernt sein, die Konzentration muss auf dem Punkt sein. Und die Kraft muss natürlich drin sein. Also es ist schon ein enormer Aufwand, den man so nicht sieht.
Du hast vorhin gesagt, dass du Skilaufen geguckt hast oder Fußball auch irgendwie Erfahrungen hattest damit. Wie kam denn dieser Weg zum Gewichtheben? Also es kann ja auch durchaus sein, dass das Mutter, Vater dann irgendwann einschreiten und sagen, Mensch Junge, mach doch irgendwas anderes, es ist doch viel zu gefährlich, dieses schwere Zeug.
Das war ja auch so. Mein Vater hat das als Hobbysport gemacht, Zeit seines Lebens. Das war ja in Österreich und in Wien war das ja eine große Sportart, Gewicht im Frühjahr. Das wurde auch immer weniger, aber mich hat das fasziniert. Und er hat aber, wenn er mich beobachtet hat, am Anfang gesagt, bitte lass es bleiben, du kommst nicht richtig in die Hocke. Ich kam tatsächlich nicht gut runter. Ich war da ein bisschen ein Bewegungslegastheniker, was das angeht.
Das bedeutet, dass man so auf dem ganzen Fuß stehen muss, diese typische Gewichtheberhocke auf der Ferse und auf dem Vorderfuß und den Hintern quasi knapp über dem Boden hat, ne?
So, und dann aber auch noch die Arme ja über dem Kopf.
Ja.
Ja, es ist, kommt ja noch dazu. Also das konnte ich alles koordinativ nicht. Aber es gab dann zum Glück Nachwuchstrainer, die gesehen haben, aber der lernt schnell, der Matthias. Das war eins meiner größten Talente, Dinge schnell zu lernen. Also auch wenn ich etwas nicht gut kann, ich habe eine hohe Auffassungsgabe. Das kam mir da sehr zugute.
Und dann bist du 2008 Olympiasieger geworden und als ich mich mit dir beschäftigt habe, dachte ich mir so, Olympiasieger, ganz toll. Jeder junge Mensch, der irgendwie Sport macht, träumt insgeheim davon, einmal bei den Olympischen Spielen ganz oben stehen zu können. Und dann stehst du da oben und hörst aber nicht auf, sondern machst irgendwie weiter. Es muss doch total schwer sein, diesen Titel dann zu verwalten, oder?
Also rein aus sportlicher Sicht, in meiner Situation wäre es wirklich besser gewesen, aufzuhören. Aber ich konnte 2008 nicht aufhören. Das war für mich, weil ich genau so überrascht wurde und ich noch im Alter war, mit Mitte 20, eigentlich im besten Gewichtheberalter, war für mich klar, naja, bis 30 mache ich auf jeden Fall und den Titel zu wiederholen, das wäre schön. Was mir aber dann ein bisschen in die Quere kam, und das habe ich total unterschätzt, war tatsächlich die öffentliche Aufmerksamkeit, die ich natürlich genossen habe. Habe mich auch privat wieder ein Stück weit auf die Beine gebracht und auch hat meiner Seele gut getan. Das hat aber dann dem Sport, zumindest in der Anfangsphase, geschadet. Also die ersten 2 Jahre sind da ziemlich flöten gegangen, weil beim Gewichtheben sind dann eben 200 Kilo. Und es wird nicht leichter, wenn man jetzt sagt, man ist Olympiasieger. Und also du musst die Kraft wieder reintrainieren. Das funktioniert nicht anders. Und je älter man wird, umso mehr.
Ja. Und jetzt gibt es aber, weil du gerade zur Begrüßung gesagt hast, du hast ja auch noch einen Beruf. Ja, jetzt gibt es aber nicht den Matthias Steiner, der Olympiasieger 2008 ist, der heute als Trainer irgendwo steht, sondern er einen ganz anderen Beruf hat. Was genau ist jetzt dein Beruf? Wie bezeichnest du dich und warum bist du nie Trainer geworden?
Also tatsächlich, die Berufsbezeichnung ist jetzt Unternehmer. Und zwar im Lebensmittelbereich. Also das ist jetzt wirklich so, dass ich plötzlich da Geschicke eines noch kleinen Unternehmens, eines Startups leiten muss, aber mich mit großen Dingen beschäftigen muss, mit großen anderen Unternehmen. Da geht es dann um Verhandlungen, um Zahlen, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte. Also es ist ein großer Lernprozess, aber es ist tatsächlich so. Es war doch ein Stück weit auch natürlich ein Erfindungsprozess. Also ich bin nie in das Loch gefallen nach dem Sport, weil für mich klar war, ich habe ja auch einen Grund gehabt, warum ich aufhöre. Es war zu viel an anderen Aufträgen schon da, neben dem Sport. Das heißt, ich hatte den Kopf nicht mehr ganz beim Sport. Es war das zweite Kind da. Die haben auch die Aufmerksamkeit gebraucht, die Kinder. Und brauchen sie heute noch. Somit war klar, Sport ist zu Ende. Trainer wollte ich nicht werden, weil ich wirklich 20 Jahre so intensiv in dieser Sportart war. Das wollte ich nicht. Und ein Trainer muss 7 Tage die Woche in der Halle stehen oder auch Trainingspläne schreiben. Das sind Dinge, ich wollte was anderes tun, weil ich gemerkt habe, ich kann auch andere Dinge tun. Und solange man auch ein öffentlicher Sprachrohr ist, sollte man diese Chance nutzen, Dinge zu tun. Da hat sich auch beispielsweise in den Jahren danach ergeben, dass ich mich für Diabetes stark mache, weil ich selbst Typ 1 Diabetiker seit 20 Jahren bin. Mhm. Das zieht sich bis heute durch wie ein roter Faden. Natürlich habe ich mich ausprobiert in verschiedensten Dingen, wie zum Beispiel eben singen, weil ich als Kind auch ein Instrument gelernt habe. Ich habe getanzt öffentlich, aber das war ja kein Beruf, das war ja eine Show, und bei der ich was gelernt habe, bei der ich mich weiterentwickelt habe. Und dann ging es eben darum, dass sich eben die Ernährung herauskristallisiert hat, dass mein Steckenpferd.
Matthias, wir sind beim Du, um das zu erklären. Es kommt sehr, sehr selten vor, aber wir haben es vorhin versucht, uns zu siezen. Es geht einfach nicht. Wenn man so viele Kilos, also über 200 Kilo hochhebt, heißt das automatisch dann auch, dass man selber schwer sein muss?
Nicht unbedingt, denn die 200 Kilo habe ich auch mit 105 Kilogramm Körpergewicht hochgewuchtet. Also so schwer, wie ich jetzt bin. Das waren meine ersten Olympischen Spiele in Athen 2004. Da habe ich tatsächlich 225 Kilo gestoßen. Mhm. Aber da ist dann die Grenze. Da geht es nicht über 230 hinaus. Und mein Problem war damals tatsächlich, ich musste extrem abkochen. Ich hatte ganz wenig Körperfett, mein Körper war ausgehungert. Ich war nicht mehr 100%ig leistungsfähig und deswegen wurde ich auch nur Siebter.
Okay, abkochen, du musstest Gewicht verlieren. Du warst zu schwer für deine Gewichtsklasse.
Richtig, und dann aber sollte ich noch leistungsfähig sein und sollte mehr Leistung machen. Das ging nicht und deswegen habe ich mich für superschwer entschieden. Hm. Im Superschwer musst du 140, 150 Kilo haben, weil es die Gegner auch haben. Hm. Die sind auch groß und schwer und Masse ist dann Kraft.
Jetzt kommt eine schöne Frage. Wie ging das mit dem Zunehmen?
Das ging tatsächlich schwieriger als das Abnehmen.
Ernsthaft?
Also die ersten 10 Kilo gingen easy, weil durch das Runterhungern in der vorigen Gewichtsklasse war ich froh, mal mehr essen zu können. Und plötzlich hatte ich 115, 120, das ging noch sehr leicht. Hm. Und dann kam der Punkt, je schwerer ich wurde, umso mehr konnte ich ja trainieren. Auch vom Gewicht, vom Trainingsumfang, von der Belastung. Und umso mehr Körpergewicht habe ich wieder verloren pro Training. Und umso mehr musste ich wieder essen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dann auch mit künstlicher Ernährung, also mit Kohlenhydrat-Shakes, im Endeffekt nichts anderes als flüssiger Zucker, mir die Kalorien praktisch zugeführt habe. Das hat nichts mit Genuss zu tun, sondern einfach, das ist Arbeit, die zu dem Trainingsumfang dazugehört.
Und dann verändern sich plötzlich ganz normale Sachen. Plötzlich ist auf dem Sofa rechts und links daneben, wenn du drauf liegst, nicht mehr so viel Platz, ne?
Das stimmt. Wobei ein Sofa immer noch Platz hat. Aber tatsächlich, ich bin in der Zeit mit demselben Auto weitergefahren. Und da merkst du plötzlich den Unterschied, dass du nicht mehr so leicht raus und reinkommst. Du gehst plötzlich nicht mehr in denselben Klamottenladen, weil es da die Größe nicht mehr gibt. Du musst plötzlich ins Übergrößengeschäft. Und da erschrickst du natürlich als eigentlich eitler Sportler, weil vorher war ein Sixpack da und das ist dann plötzlich weg. Mhm. Auf der anderen Seite ist auch das der Punkt, der zur Arbeit gehört. Und da war für mich eigentlich schon der Grundstein gelegt. Ich mache das nur für den Sport und wenn ich aufhöre, nehme ich wieder ab. Natürlich wurde ich belächelt für die Aussage, auch vom Trainer, der gesagt hat, du gewöhnst dich dran, das wird bequem, du wirst schon sehen, das schaffst du nicht.
Und dann hast du ja gerade gesagt, dann ist da jemand, der Gewicht zunehmen möchte, der also mehr und mehr isst. Und dann ist da auch noch diese Diabetes. Diabetes Typ 1, das ist doch eine gewisse Gefahr, die da liegt, ne?
Jein, weil die größere Gefahr war tatsächlich zu den Olympischen Spielen 2004, wo ich immer diese 5-6 Kilo verlieren musste, durfte ich ja nichts essen oder wenig essen. Ich habe aber trainiert, das heißt, ich habe Kohlenhydrate trotzdem gebraucht. Das war immer so ein Spiel mit dem Feuer, immer leicht erhöhte Zuckerwerte zu haben, damit ich ja nicht in die Unterzuckerung komme, damit ich ja nicht noch was Süßes hinterher schieben muss. Das war eigentlich von den Gesundheitswerten schlechter als dann im Superschwer, wo ich einfach den Zuckerwert stabil erhalten konnte und wenn er zu tief war, konnte ich ja noch mal was essen oder trinken, war ja kein Problem. Trotzdem ist die Sportart an sich, weil Gewichtheben ja sehr stark auch in die Zuckerverbrennung geht, aufgrund der schnellen und kurzen Belastung, immer eine Achterbahnfahrt für einen Diabetiker.
Wann hast du dich entschieden, dich dieser Last zu entledigen? Also zu sagen, jetzt reicht's, jetzt möchte ich wieder einfach abnehmen.
Das war tatsächlich mit dem Ende meiner Karriere 2013. Wobei das nicht ganz stimmt, also für mich war schon klar, ich nehme dann ab, aber dann kam noch eine Fernsehsendung, Steiner gegen alle, da war das Konzept, das war schon vorher geschrieben, dass eigentlich der starke Matthias gegen Leute im Südwesten antritt, in verschiedenen Sendungen. Und da muss ich das Gewicht noch ein paar Monate länger halten. Habe ich dann wohlwollend in Kauf genommen, war ja nicht dramatisch und habe mir auch die Möglichkeit gegeben, ein bisschen mehr Zeit zu kriegen fürs Abnehmen. Danach war klar, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich trainiere nicht mehr so viel, ich muss diesen Körper wieder verlassen.
Und dann lernst du deine heutige Frau in diesen wirklich schweren Zeiten, nenne ich sie jetzt mal, kennen und bist heute ein ganz, ganz anderer Typ. Du siehst ganz anders aus. Wenn man Bilder von dir googelt, wenn man dich in den letzten Jahren und Monaten beobachtet hat, dann wird man das irgendwie im Fernsehen gesehen haben. Hat die nicht irgendwann mal gesagt, hör mal Freundchen, ich fand das ganz schön so?
Das hat sie gesagt, in der Zeit, wo ich abgenommen habe. Also irgendwo, wo ich dann tatsächlich so bei 120 Kilo war, hat sie echt gemeint, jetzt aber bitte nicht mehr. Es ist doch, also sie hat einfach echt gerne etwas in der Hand gehabt, so beim Umarmen. Sie hat sich wohlgefühlt bei dem großen, starken Mann, weil sie das so kennengelernt hat, das stimmt. Und jetzt im Nachhinein lächelt sie und sagt, ja, ich habe im Endeffekt zwei Männer geheiratet, aber der eine ist halt nicht mehr da. Der ist jetzt weg und sie merkt ja dann trotzdem, dass ich mich ja wohler fühle. Du bist ja fröhlicher, du bist agiler, beweglicher. Ich kann mit den Kindern ja viel, viel mehr machen. Also wenn du so relativ träge bist, da geht es eher ums Wohlfühlen. Da muss der Partner sich das schon eingestehen und sagen, ja klar, ich will einen glücklichen Menschen haben.
Wie schwer bist du heute? Du hattest mal 150?
Ich habe aktuell 104.
Okay. Und das ist ein super, in Anführungsstrichen, Kampfgewicht von Matthias Steiner.
Das ist immer noch Schwergewicht im Gewichtheben. Das geht bis 105 Kilo. Aber ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Also die Sportarten, die ich jetzt mache, kann ich mit dem Gewicht super machen. Viel mehr abnehmen macht keinen Sinn. Da fühle ich mich nicht wohl.
Der starke Mann aus Österreich ist zu Gast bei uns, denn Matthias Steiner ist in Wien geboren, 1982, hat aber den Olympiasieg im Gewichtheben 2008 für Deutschland geholt. Wir sagen du zueinander. Matthias, wieso bist du Deutscher geworden?
Österreich war mir zu klein. Natürlich nicht. Ich bin am Land groß geworden. Wien geboren, ja, aber ich... aufgewachsen in Niederösterreich mit tollen Freunden, kleine Ortschaft, alles super und das wollte ich auch nicht verlassen. Aber ich bin in dieser Sportart, hast du nicht die nötige Förderung erhalten. Das heißt also Unterstützung, nicht monetär, sondern tatsächlich, egal was ich gemacht habe, und ich war Siebter in Athen, ganz, ganz gute Platzierung, ich habe keine Förderungen, es gab nur Stress mit dem Gewichtheberverband. Also ich konnte meine Sportart nicht in Ruhe ausüben. Das heißt, ich konnte auch nie wirklich dann besser werden. Also die letzten 10% haben gefehlt. Und die habe ich in Deutschland tatsächlich erhalten an professioneller Aufmerksamkeit. Und das war hier gegeben. Deswegen war für mich der Schritt leichter. Aber natürlich auch meine damalige Frau war Deutsche. Deswegen war es einfacher, der Schritt.
Haben das die Österreicher gutiert? Haben die das akzeptiert oder gab es Ärger?
Nein, der Österreicher sieht das ja sehr gelassen. Das ist nicht so dramatisch. Ich habe gebettelt, dass es für mich bessere Bedingungen gibt. Und dann hat es immer geheißen, wir können Ihnen nicht helfen. Also selbst vom Bundeskanzleramt, Sektion Sport, war es dann die Aussage, es tut uns leid, wir können da nicht weiterhelfen. Da musste ich mir selbst helfen. Deswegen, hinterher hat man sich geärgert. Die Medien, die Zeitungen haben durchaus sich geärgert, aber über die Situation, nicht über mich.
Und dann stehst du 2008 als Olympiasieger ganz oben in Peking und bist Olympiasieger im Gewichtheben und dann kommt die deutsche Nationalhymne. Wie ist es denn, wenn eigentlich deine Heimat eine ganz andere ist, aber deine sportliche Heimat Deutschland und die dich zum Olympiasieg gebracht hat und dann kommt da die deutsche Nationalhymne?
War nicht sonderlich schlimm, zumal man auch sagen muss, eine Nationalhymne ist ja auch kein Lied, das man jetzt täglich hört, also auch nicht die österreichische, das begleitet, ist ja kein Wiegenlied, dass das in dir fest verankert ist, sondern das hört man ab und zu, das lernt man in der Schule, ja. Aber ich habe dann schon 3 Jahre zu dem Zeitpunkt in Deutschland gelebt und ich war so tief verankert und verwurzelt schon, weil ich ja da genau diese Hilfe und diese Unterstützung bekommen habe, die auch eine gewisse Dankbarkeit und auch Demut erzeugt. Somit war die Verbindung da sehr, sehr stark. Nur, wenn ich jetzt da oben stehe und die Hymne höre, habe ich ja sowieso keine Wahl. Es wäre ja auch lächerlich gewesen zu sagen, ich würde gerne die österreichische hören. Warum? Aus Dankbarkeit, dass ich gehen musste? Also das war für mich überhaupt nicht schräg. Nein. Und ich muss ja noch etwas dazu sagen, auch wenn eine Grenze ist, ich kann es immer wieder nur betonen, wir sind uns ja viel, viel zu ähnlich, Deutschland und Österreich, als dass man da irgendwie eine klare Grenze ziehen kann. Das geht eigentlich gar nicht. Wir sprechen dieselbe Sprache, wir haben denselben Alltag. Ich glaube, der Bayer ist dem Österreicher näher als der Hamburger oder der Berliner. Da gibt es regionale Unterschiede.
Dann bist du jetzt nach Niederösterreich zurückgegangen. Wir haben ja eine schöne Verbindung zwischen Sulz im Weinviertel, ist das richtig?
Richtig.
1200 Einwohner. Wenn du die Idylle so um dich drum herum beschreibst, da ist ein großer Garten, ich glaube Büro und Wohnhaus ganz eng beieinander. Wie seid ihr da zu Hause? Matthias Steiner, Frau und zwei Kinder.
Also man muss, glaube ich, dazu sagen, es hatte rein familiäre Gründe, hierher zu ziehen. Wir haben lange gesucht in Deutschland und sind dann zu dem Schluss gekommen, für die Kinder brauchen wir die Großeltern. Und die leben jetzt tatsächlich nebendran. Das war der Hauptgrund. Denn ich bin beruflich ja nach wie vor oder fast mehr denn je in Deutschland so fest verankert. Ich habe auch eine Firma da. Ich bin auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten fast wöchentlich in Deutschland beruflich. Muss ich sein, geht gar nicht anders. Aber auch der österreichische Markt hat sich mir ja erschlossen. Somit bediene ich beide Länder und das ist meine Basis, meine familiäre Basis. Das hat sich einfach rein aus familiären Gründen so ergeben, dass ich hier bin. Es hätte jeder andere Fleck auch sein können, auch mitten in Deutschland. Aber die Familie hat da gezählt.
Und dann sind da im Garten also die Kartoffeln, die haben wir vorhin schon besprochen. Die hatten zum Glück, was für einen Wurm hatten die nicht?
Den Drahtwurm.
Also die sind super quasi aus der Erde gekommen. Was ist denn da noch so? Also du hast vorhin schon gesagt, du bist total stolz, ein kleiner Hobby-Imker zu sein. Da ist auch so ein Bienenvölkchen unterwegs?
Ja, also die Bienen habe ich tatsächlich, fünf Völker habe ich tatsächlich im Garten stehen. Die Kartoffeln sind auf einem kleinen Acker. Da baue ich jetzt noch mehr an. Von Zwiebel, Knoblauch, alles. Also das sind Dinge, die laufen wirklich nebenher. Ich habe Knoblauch und Zwiebel wirklich fürs ganze Jahr, das ich zum Kochen verwenden kann. Salat, mehrere Monate. Also das sind einfach Dinge, das bebaue ich auf einem kleinen Acker. Das ist nicht sonderlich groß. Das sind 1000 Quadratmeter. Das ist da, jeder Bauer würde lachen darüber. Aber es reicht, um vieles anzubauen. Auch Obstbäume habe ich ganz viele. Weil ich brauche einfach nur rausgehen und hol meinen Apfel runter und habe den frischesten, ungespritzten Apfel. Besser geht nicht.
Woher kommt denn diese Leidenschaft? Weil Gaswasserheizungsinstallateur hast du gelernt. Du hättest ja auch gleich irgendwie ein guter österreichischer Bauer werden können.
Um Bauer zu werden, brauchst du eigentlich schon aus den Generationen vorher die Ackerflächen. Die sind meistens schon über Generationen vergeben und das hatten wir nicht. Da ist auch nach wie vor kein Zugang. Und ich glaube, es ist heute auch keine rosige Aussicht, wie die Entwicklung tatsächlich im Lebensmittelbereich ist es ein bisschen schade, dass viele kleinere Bauern aussterben und es nur mehr Großbauern gibt. Ist aber Zahn der Zeit, hängt mit der Globalisierung zusammen. Das wäre aber tatsächlich so ein Traumberuf von mir gewesen. Aber diese Illusion wurde mir dann schon genommen aufgrund der schwierigen Startbedingungen.
Und die Geschichte mit dem Brot, wie kommt die zustande? Also man hört, Matthias Steiner ist gerade der große Brotexperte.
Naja, das ist keine Geschichte und das ist auch kein Projekt, sondern das ist tatsächlich das Unternehmen, das ich jetzt zusammen mit meiner Frau Inge leite. Das entstand wirklich mit dem Abnehmen. Ich habe mich geärgert, dass es keine Produkte gibt, die schmecken wie normales Brot, die aber möglichst wenig Kohlenhydrate haben. Weil ich bin Typ 1 Diabetiker, da muss ich eben ein bisschen weiter ausholen und ich merke an dem Insulinbedarf, den ich tagtäglich habe, ob ich zu oder abnehme. Je mehr Insulin ich also verbrauche, umso mehr nehme ich zu. Da gibt es so eine Verbindung. Und jetzt möchte man im Alltag natürlich möglichst alle Produkte so essen, wie man sie kennt. Und natürlich kann ich sagen, ich esse einen Salat und ein Fleisch und lasse die Kohlenhydrate weg. Ja, das mache ich ein paar Mal, aber nicht dauerhaft. Was mache ich beim Brot? Wurst und Käse ohne Brot zu essen, schmeckt ja auch nicht. Und das hat mich angetrieben, etwas zu suchen, gab es nicht. Und ich habe glücklicherweise einen Bäckermeister gekannt, wo ich wusste, der experimentiert gerne. Wir haben gemeinsam ein Brot auf die Strecke gebracht, das hat 4 Jahre gedauert, rein Entwicklungsarbeit, das so schmeckt wie normales Brötchen und Brot, das aber wirklich 2 Gramm Kohlenhydrate hat. Ein normales Brot hat 40. Das macht einen riesen Unterschied, wenn man Gewicht abnehmen möchte. Du bleibst auch in der Fettverbrennung. Es wird sehr medizinisch, wenn ich das lange erkläre, aber so kam das. Hat dann noch eine Weile gedauert, noch 2 Jahre gedauert, auch einen Produzenten zu finden. Und jetzt ist es tatsächlich so weit, dass wir bei einem Discounter gestartet sind im Sommer und jetzt aktuell einen Online-Shop haben und das Ganze jetzt ausbauen wollen.
Bei einem Discounter, das heißt, das ist so Brot aus der Tüte?
Ja, das hat aber einen speziellen Grund. Mich hat es ein bisschen gestört, dass es eigentlich bis zu 30% Rücklauf gibt bei frischer Brotware. Das heißt, es wird 30% nicht verkauft. Und was passiert dann damit? Ja, also der Bauer ist aufs Feld gefahren, hat das Korn reingeholt, es wurde alles verarbeitet und dann werden 30% einfach nicht mehr weiterverkauft. Das finde ich dann schade. Jetzt habe ich es verpackt. Man hat auch eine längere Haltbarkeit. Kann das auch eingefrieren. Also es gibt noch nicht die eierlegende Wollmilchsau zu sagen, so ich habe es jetzt offen und frisch und es hält 4 Wochen, weil dann wäre etwas im Brot drin, das nicht gesund wäre. Auch das ist ein gutes Stichwort. Es hat nicht nur wenig Kohlenhydrate, wir haben ganz viele Ballaststoffe drin, viel Protein drin und keine künstlichen Zusatzstoffe, um das Brot irgendwie zu verschönern, haltbarer zu machen oder wie auch immer, sondern es ist wirklich super verträglich. Das war also wirklich eine Prämisse von mir, die ganz, ganz wichtig war, dass wir etwas Verträgliches haben.
Und überhaupt habe ich das Gefühl, wenn wir uns so unterhalten, dass du, wenn es eine Fahne gäbe, wo gesunde Ernährung draufsteht, dass du die gern 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche hochhalten würdest.
Nein, bewusste Ernährung. Weil gesund, also 10 Äpfel am Stück essen ist auch nicht gesund, sondern wirklich bewusste Ernährung. Und ich gehe auch bei uns in der Ortschaft ins Gasthaus zu meinem Schulfreund und esse Wiener Schnitzel. Das ist Genuss, das mag ich. Aber das esse ich nicht jeden Tag, auch nicht jeden zweiten, sondern alle 2 Wochen. Wir müssen uns wirklich viel mehr mit unserem Körper beschäftigen. Und ich glaube, die Corona-Zeit hat auch gezeigt, wie sehr wir uns mit unserem Körper beschäftigen müssen. Und da will ich einen Beitrag dazu leisten.
Matthias Steiner ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur heute, Olympiasieger im Gewichtheben 2008. Das ist jetzt über ein Jahrzehnt her und ich habe diese Bilder von diesem Tag, klar, sportaffiner Mensch, immer noch im Kopf. Wie geht's dir denn?
Ein Jahrzehnt, das hört sich schlimm an. Also, es ist wirklich so. Jetzt, wenn ich gerade nachrechne, sind 12 Jahre. Ja. Es kommt mir vor, als wären es höchstens 4 oder 5. Weil ich fühle mich total jung. Ich fühle mich wirklich jung. Ich habe mich als Leistungssportler älter gefühlt, weil die Dauerbelastung da ist. Es sind auch immer Grundschmerzen da. Keine dramatischen, aber immer so leichte Entzündungsschmerzen, die einfach ungut sind. Die sind ja alle weg. Mir geht's gut. Mir tut kein Gelenk weh. Ich bin fit. Ich kann mit meinen Kindern Fußball spielen. Also mir geht's wirklich hervorragend.
Sind die Kinder denn auch sportlich? Du, das müssen wir auch nochmal sagen, weil wir uns schon eine Weile kennen und das mit dem Sie versucht haben. Hast du 2 sportliche Kinder?
Ja, durchaus. Ich finde es jetzt schade, dass denen in dem Moment der Sport so genommen wird, weil der Große spielt 3-mal die Woche, trainiert er Fußball und hat ein Match am Wochenende, der Kleine 2-mal. Ich habe zu Hause eine kleine Trainingshalle gebaut, wo wir auch Basketballkörbe werfen, wo wir Badminton ein bisschen spielen. Aber alles nur, wenn die Kinder wollen und kommen und sagen, Papa, können wir. Ich habe nie gesagt, machen wir was, sondern die kommen tatsächlich mehrmals am Tag, können wir Hockey spielen, können wir das spielen. Und das habe ich halt statt einem Swimmingpool, der mir nicht wichtig ist, habe ich halt so einen Trainingsraum, so eine Trainingshalle gebaut, wo sich die Kinder austoben können. Und wir fahren ganz viel Fahrrad. Also ich wende natürlich auch Tricks an. Wenn wir am Wochenende 3 Kugeln Eis essen wollen, dann fahren wir mit dem Fahrrad. Und das können dann durchaus eine Strecke 17 Kilometer sein, dass wir so 35 Kilometer hinter uns haben und zwischendurch ein Eis gegessen haben.
Ich habe gerade gesagt, dass ich noch Bilder habe zu diesem Olympiasieg 2008 und dass die halbe Nation wahrscheinlich noch viel intensivere Bilder zur Siegerehrung danach hat. Du hast schon häufig darüber gesprochen, aber kannst du beschreiben, was diese persönliche Situation, diesen Verlust deiner Frau kurz vor den Spielen, wie viel Energie das für dich freigesetzt hat oder wie es dich vielleicht auch kurz behindert hat? Wie sehr hat dieses persönliche Erlebnis diesen Olympiasieg 2008 beeinflusst?
Da wollte ich eigentlich gerade fast schon dazwischen grätschen, dass es erstmal keine Energie freigesetzt hat, sondern wirklich Energie geraubt hat. Und zwar so viel, dass es dann schon tatsächlich grenzwertig wird. Also ich kann wirklich Menschen verstehen, die dann selbst mit dem Leben hadern, die nicht mehr weiterleben wollen. Du bist plötzlich in der Situation und das geht eben leider Gottes sehr schnell, wo man lernen muss, damit umzugehen. Jetzt war für mich vielleicht ein bisschen das Glück, dass ich, man nennt heute das Wort resilient, dass ich sehr gut Dinge dann akzeptieren kann und weitermachen kann. Das ist vielleicht auch der Sportart geschuldet, vielleicht auch ein bisschen der Erziehung geschuldet, dass mein Vater mir nie die Aufmerksamkeit geschenkt hat, die ich wollte. Er war schon ein aufmerksamer Vater, aber auf eine andere Art und Weise. Ich musste immer um Anerkennung kämpfen und ich glaube, das hat mir geholfen, da immer weiterzukommen und auch in dieser Situation. Es gibt nur 2 Wege. Einen musst du gehen und ich habe den Weg vorwärts genommen.
Du hast das Foto deiner Frau mit aufs Siegerpodest genommen. Ich werde das mein ganzes Leben nicht mehr vergessen. Und ich habe mich damals schon gefragt, als du da wirklich ja auch bitterlichst geweint hast vor Freude und vor Schmerz wahrscheinlich zur selben Zeit. Wie viel hat denn deine verstorbene Frau da Gewicht mit hochgeworfen?
Das kann ich kann das prozentual nicht sagen. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich ohne der Situation Olympiasieger geworden wäre. Das sind ja Hypothesen, die kann man nicht beantworten, weil es ja nur diesen einen Weg gab. Ich glaube, die Wut hat eine große Rolle gespielt. Wichtig ist nur in der Situation, dass man die Wut kanalisiert, dass man sie bündelt und keine blinde Wut hat und sich grundsätzlich ärgert. Aber da kam mir auch wieder die Sportart entgegen, weil Gewichtheben ist wirklich so anstrengend jeden Tag, auch vor allem sich zu erholen. Du fällst todmüde ins Bett jeden Abend, dass du eigentlich gar nicht die großen Gedanken hast. Das Schlimme kam eigentlich erst danach. Nach dem Olympiasieg kam so die Realität. Und da hat mir die Öffentlichkeit wieder geholfen. Das war ja dieses ständige Reden darüber, hat mir gut getan. Davon distanziere ich mich natürlich heute ein bisschen, weil ich heute ein ganz anderes Leben habe. Ich habe Kinder, ich habe eine tolle Frau, es ist eine andere Lebenssituation. Deswegen fällt es mir heute nicht mehr so leicht, darüber zu reden. Und ich mache das wirklich oft nur mal mit Menschen, die mich direkt anschreiben. Das passiert aber nach wie vor sehr, sehr oft.
Dann nehmen wir doch einfach mal eine Abbiegung. Matthias Steiner ist Olympiasieger 2008 im Gewichtheben und dann kann der auch noch Schlager singen. Wie kommt das denn bitte schön zustande, dass du ein Mikrofon in die Hand nimmst? Ich habe vorhin genau hingehört, wenn du vom Gewichtheben sprichst, dann stehst du auf der Bühne, aber plötzlich steht Matthias Steiner im Smoking auf der Bühne und singt einen Schlager.
Das ist wirklich zufällig eher entstanden, aufgrund dessen, dass ich in diversen Sendungen eingeladen war, Weihnachtssendungen, auch bei Florian Silbeisen zum Beispiel. Und da gab es halt ein paar, oder Inas Nacht, ja, muss man ja auch, oder darf man singen eigentlich. Ich finde das ja wirklich schön. Ja. Daraus ist das entstanden, dass ich dann im Tonstudio gelandet bin. Aber auch nicht dass ich selbst hinterhergelaufen bin, sondern ich wurde angesprochen, probieren wir es. Und da haben wir es probiert. Und das war wirklich eine schöne Zeit. Nur, woher kommt's? Ich habe als Kind Klavier gelernt. Und dann Akkordeon. Und ich habe in einem Akkordeonorchester gespielt. Das heißt, das Musikalische war ja schon da. Meine Mutter hat in einem Chor gesungen. Wir haben zu Hause viel gesungen. Also das war ja gelegt. Nur logischerweise, wenn du dann in der Biografie Installateur stehen hast und Gewichtheber bist, kommt da erstmal keiner drauf.
Okay. Aber das ist ja so, also manchmal sitzt man ja in so Kreisen und dann singt man irgendwie was mit und dann sagt jemand, ach, lass mal besser bleiben, das Original klingt besser. Hat bei dir irgendwann mal jemand gesagt, mach mal das Original aus, das klingt ganz gut?
Nee, ich habe eigentlich nicht wirklich viel nachgesungen. Nein, aber es war schon immer das Erstaunliche, dass ich singen kann. Du merkst, wobei singen kann eigentlich jeder. Also man muss sich das trauen, es ist eine Frage des Gefühls. Das muss man sich dann schon trauen. Und die Situationen gab es dann schon, dass man überrascht war, hey, das ist wirklich das Original.
Ja. Und überhaupt so, dann, wenn man sich deine Biografie weiter anguckt, wir haben dich im Fernsehen erlebt, bei Let's Dance, bei der Tanzsendung im Fernsehen. Sagst du gern schnell, ja, komm, das möchte ich mal ausprobieren?
Also das war harte Arbeit, da muss ich jetzt intervenieren, das war harte Arbeit, Let's Dance, dass wir nicht einfach ja, komm, probieren. Und da ist die Geschichte wieder eine andere. Ich hatte schon dreimal die Anfrage, also jedes Jahr da liegen und ich habe jedes Mal nein gesagt. Und das ist ja das, was eigentlich der Zuschauer nicht mitbekommt. Der denkt, oh, der Steiner macht da mit. Nein, ich habe dreimal abgesagt und habe auch da beim vierten Mal abgesagt. Und das war aber zu der Zeit, wo ich dann abgenommen habe. Und meine Frau hat zu mir gesagt, bitte mach doch mit, das hilft dir doch. Du kannst doch mal zeigen, eigentlich war der Hintergedanke meiner Frau, du kannst zeigen, dass du was anderes kannst, außer Gewichtheben auch. Und ich habe gesagt, aber nicht mit Tanzen, ich kann nicht tanzen. Also ich würde gerne was anderes zeigen, aber nicht tanzen. Und so war es dann wirklich. Ich habe ein halbes Jahr mit mir gehadert, da zu unterschreiben, habe das aber gemacht. Habe es dann erstmal bereut und dann war aber klar, ich muss jetzt und habe das Glück gehabt, dass wirklich die Katharina, eine Profitänzerin ist, die wirklich die harte russische Schule kann, das kannte ich vom Gewichtheben und da haben wir jeden Tag 10 Stunden trainiert und nur so hat es funktioniert. Also ich war kein Talent, der 2-3 Stunden am Tag und dann läuft das, sondern wir sind zum Schluss wirklich verzweifelt, ob ich den Tanz überhaupt noch rechtzeitig reinbekomme, denn das ist dann schon richtig Stress. Du musst ja wirklich freitags 20.15 Uhr live auf der Bühne stehen. Da wird nichts geschnitten, da wird nichts geschönt. Das ist knallhart und schön.
38 bist du jetzt. Ich habe schon gesagt, in verschiedenen Dingen ganz erfolgreich gewesen. Gewichtheben, Olympiasieger. Außerdem Gemüsebauer, Brotexperte. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst?
Gibt es sicher.
Da ist aber eine lange Pause, da musst du überlegen.
Nein. Ich glaube, es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, was man nicht kann und zwischen dem, was man nicht macht. Ich probiere wirklich gerne viele Dinge aus und das muss ich immer der Öffentlichkeit sein, weil dass ich Gemüse anbaue, das hat eigentlich grundsätzlich gar keinen zu interessieren, sondern das mache ich ja wirklich für mich. Und eigentlich sieht man da auch irgendwann, habe ich einen grünen Daumen oder nicht, aber probieren kann ich es ja. Und man hat eine Freude, wenn was rauskommt. Und so mache ich es grundsätzlich. Ich glaube, dass wirklich viele Menschen das Problem haben, dass sie nichts Neues wagen. Vielleicht ist sogar jetzt die jetzige Zeit eine Chance, mal neue Sachen zu probieren, weil wir müssen. Also nein, es gibt durchaus Dinge, die ich nicht kann.
Matthias Steiner, wir kennen uns sehr gut, deshalb haben wir du gesagt. Aber ich habe dich in dieser Stunde noch viel, viel intensiver kennengelernt. Herzlichen Dank dafür.
Ich sage Dankeschön.